Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 599. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin.
Hallo, hallo.
Ja, der Rest weilt im Urlaub, muss sich um kranke Familienmitglieder kümmern oder geht tatsächlich irgendeiner Erwerbstätigkeit nach. Man soll es kaum glauben. Wir sind die einzigen beiden, die sich hier mit der Eintracht rumschlagen am heutigen Abend, Marvin. Was sagst du dazu?
Naja, ich weiß nicht, ob mir die anderen mehr leid tun oder wir. Ich bin unsicher gerade, ja. Aber ich muss mal sagen, es ist ja trotzdem auch alles noch nicht so schlimm. Und wenn ich auf den Tabellenplatz gucke, dann bin ich einigermaßen zufrieden. Und ich schaue auch hoffnungsvoll in die nächsten Wochen. Insofern, glaube ich, haben wir das Bessere losgezogen heute.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Bevor wir gleich im Detail anfangen, über die Eintracht zu reden, können wir natürlich noch mal kurz drüber sprechen, dass ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein gutes losgezogen habt. Zum einen, weil ihr das hier hören könnt und zum anderen, weil ihr die Möglichkeit habt, uns zu unterstützen. Auch in diesem neuen Jahr 2026, in dem wir übrigens alle wünschen, dass ihr da sehr gut dran angekommen seid. Und wenn nicht, dass das auf jeden Fall noch passiert. Habt ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen? Wie das geht, findet ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es die Support-Seite und da findet ihr alle Infos dazu. Und wir sagen jetzt im Vorhinein auf jeden Fall schon Dankeschön für diejenigen, die das tun. So wie der Andreas zum Beispiel, der heute mit einer kleinen Überweisung um die Ecke kam. Vielen Dank stellvertretend an alle, die uns unterstützen. Gehen da raus.
Mega sweet auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und liebe Leute, es ist auch immerhin weiterhin noch so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wir nehmen heute diese Woche mal ein bisschen früher auf, aber wir hatten ja jetzt auch euch gefragt, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht perspektivisch eher so Richtung Ende der Woche den Podcast veröffentlichen, dementsprechend auch später aufnehmen, damit ihr direkt vor dem Spieltag vielleicht noch was habt. Lasst da mal eure Meinung auch noch mal ein bisschen hören. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Und dann machen wir in den nächsten Wochen mal ein Wrap-up und schauen mal, wie so das Feedback ist. Ich habe das tatsächlich jetzt schon einige Male gehört, dass Leute sich irgendwie wünschen würden, dass wir zeitnah vor dem Spiel vielleicht noch was veröffentlichen, um dann nochmal ein neues Update zu bekommen. Fußball 2000 läuft ja immer montags und dementsprechend könnte man darüber nachdenken.
Genau, also schreibt es in die Kommentare und dann werden wir mal unsere Planung dahingehend anpassen. So, und jetzt schauen wir mal auf die Eintracht, die ja, ne, gucken wir mal, wie erfolgreich die in diese Saison startet, aber erstmal mal einen kleinen Rückblick. Du hast es gerade eben gesagt, wir nehmen ein bisschen früher auf, vielleicht zur Einordnung. Es ist Montagabend, 5. Januar, 19.32 Uhr. Also es kann sein, dass während der Sendung vielleicht noch Transfers verkündigt werden. Da werden wir uns auf jeden Fall dann gleich mit beschäftigen. Aber jetzt lass doch erstmal ein bisschen zurückgucken. Das Jahr 2025 ist jetzt schon ein paar Tage rum. Das letzte Spiel der Eintracht ist auch schon ein bisschen rum. Wie bewertest du denn jetzt so rückblickend den Start in diese Saison 25, 26? Ich komme schon total durcheinander mit den Jahren.
Wir alle. Ist gar kein Ding. ja, das ist so. Ich muss wirklich sagen, der Start war für mich insofern ein bisschen emotional, weil wir natürlich auch Abgänge hatten, relevante Abgänge, die von Spielern, die ja uns doch alle ans Herz gewachsen sind. Ne? Hier müssen wir unter anderem, natürlich, klar, ihr wisst, ich hatte alle eine gute Zeit, ja, mit Kevin Trapp, war einer der wichtigsten Spieler für mich, der dann leider gegangen. Und das war natürlich schon so eine Nummer, wo ich gesagt habe, oh, da habe ich mit zu hadern. Wir werden auch nachher noch mal ein bisschen über die Torhüter-Situation, wie sie aktuell ist, sprechen. Ne? Dann Ekitike ging, herausragender Spieler. Also das war für uns, glaube ich, gar nicht so einfach. Auch für die Mannschaft nicht so einfach zu ersetzen. Aber das war so ein bisschen ein Downer. Aber ein Downer, der irgendwo erwartbar war, weil es war auch klar, dass Kevin Trapp nicht die nächsten 10 Jahre noch im Tor der Frankfurter Eintracht ist. Aber wie es losging, war tatsächlich eigentlich relativ positiv. Wir haben ja im DFB-Pokal gleich mal performt. Und die ersten Spiele, die wir gemacht haben, sowohl gegen Bremen als auch gegen Hoffenheim, waren ja sehr erfolgreich. Ja, dann gab es so eine kleine Phase, in der ich schon ein bisschen gezögert habe, wie das weitergehen könnte, insbesondere was mich in einer Niederlage, die mich tierisch geärgert hatte, dann über Monate hinweg, die ich auch immer wieder gebetsmühlenartig hier breitgetreten hatte, war die Niederlage gegen Union Berlin. Aber was folgte, waren wilde Spiele, teilweise auch Berlin haben wir 4 Gegentore bekommen, wir haben 3 Gegentore gegen Leverkusen bekommen. Das hielt sich so ein bisschen die Waage, also viele Gegentore. Aber das Pendel ist ja dann auch oftmals wieder in eine positive Richtung ausgeschlagen, insbesondere in der Liga, lange ungeschlagen. Und dazu kam natürlich so ein bisschen Der Versuch, in der Champions League Fuß zu fassen, das erste Spiel herausragend, war für mich eines der absoluten Highlights. Du hast ja nach meinen Highlights gefragt und da muss ich auf jeden Fall sagen, Galatasaray, das Heimspiel, 5-1, erst zurückgelegen, ne, ich glaube, wir haben, glaube ich, erst zurückgelegen und dann, dann ging es rund. Also das waren, haben wir nicht zurückgelegen. Wir hatten früh, ich habe es gerade früh geführt gegen Liverpool und dann einen auf den Sack bekommen. Das war das.
Das war das andere Spiel, ja.
Genau. Aber gegen Galatasaray. Gutes Spiel gemacht, gleich Gas. Doch, nein, wir haben zuerst. Nee, es stimmt schon. Ich habe schon recht gehabt. Galatasaray hat zuerst in der 8. Minute geführt und dann ging es weiter. Und dieses Spiel hatte irgendwie alles, was es brauchte. Gleichzeitig aber es ist alles friedlich gelaufen. Es war eine tolle Stimmung. Und im Endeffekt 5-1 war ein deutliches Statement. Haben wir uns alle eigentlich von der besten Seite präsentiert. Also wie gesagt, da muss ich sagen, das war ein tolles Spiel und wie gesagt, spiegelverkehrt ging es aber in den anderen Spielen weiter, aber Galatasaray war für mich auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sage, das war ein absolutes Highlight.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen, weil es halt auch ja in diese Gesamtstory, ne? Du schaffst es zum ersten Mal, dich über die Liga für die Champions League zu qualifizieren, du kriegst echt eine fiese Truppe bei dieser Auslosung. Ich will immer Gruppe sagen, aber es ist ja gar keine Gruppenphase. Aber du kriegst fiese Gegner für diese Ligaphase dazu zugeschoben. Du weißt, dass dieses erste Spiel verdammt wichtig ist. Es ist emotional auch extrem aufgebauscht im Vorfeld und so weiter. Also es war schon ein sehr angenehm zu erlebendes Spiel. Das war definitiv, oder auch für mich ist es definitiv eins der Highlights in dieser Hinrunde. Ich nenne es jetzt weiterhin Hinrunde, auch wenn sie noch nicht offiziell rum ist. Es sind ja noch zwei Spiele, aber für mich ist es die Hinrunde der aktuellen Saison. Also das gehört ja, definitiv dazu. Mhm. Für mich gehören aber auch noch andere Dinge dazu. Einmal das Spiel gegen Köln, wo man sagen muss, wir haben verdammt viel Dusel gehabt, dass das am Ende des Tages dann noch 4-3 für uns ausging, aber auch das fand ich einfach, weil es halt so ein geiles Spiel war. Du hast gegen einen Gegner gespielt, gegen den du gerne spielst. Du hast zwei Traditionsvereine, du hast eine geile Stimmung im Stadion gehabt. Ja, am Ende des Tages, wie gesagt, glücklich für uns gelaufen und auch jetzt nicht nur, weil der FC in den Minuten besser war, sondern weil wir halt eindeutig auch schlechter waren und das ist ja auch so ein Ding, was sich durch diese Hinrunde bislang durchzieht, aber auch das war für mich einfach so ein geiles Spiel in dieser Hinrunde. Basti sagt immer, weil du so viele Scheißspiele gegen so komische Gegner irgendwie hast, ist das schon eins, was da so ein bisschen raussticht für mich einfach.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber in die Kategorie passen ja tatsächlich noch ein paar andere Spiele auch, wenn sie jetzt nicht unbedingt gewonnen wurden, aber eines meiner Highlight-Spiele in dem Kontext ist ganz klar auch das Auswärtsspiel beim HSV. Ja. Meine Güte, ein geiles Spiel, der HSV sowieso ja zu der Zeit in einem ganz guten Vibe und die Eintracht, ja, musste echt ganz schön ackern, aber es war ein spannendes Spiel und für mich allein die Atmosphäre, das ist für mich Bundesliga. Ne? Mhm. Im Endeffekt kann man ja sogar sagen, was uns irgendwie ratlos hinterlassen hat und trotzdem war es irgendwie ein wildes Spiel und es war so ein, es war auch so tatsächlich auch ein Bundesliga-Klassiker, war das Spiel gegen Gladbach. Ne? Gewinnst du zwar 6-4, kassierst 4 der Gegentore, aber trotzdem, ja, es ist trotzdem ein Spiel, wo du rausgegangen bist und hast was gespürt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich muss was spüren beim Fußball. Und genau das habe ich bei solchen Spielen auf jeden Fall gehabt. Da ging es mir ganz anders als gegen Spiele gegen Heidenheim, wo du nicht weißt, was machst du jetzt damit? Auch Wolfsburg, irgendwie so richtig lustlos. Dann der Gipfel der schlimmen Spiele war dann wirklich Leipzig. Also das waren so meine Highlight-Spiele, hast du vollkommen recht. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht mit Köln. Das war schon cool.
Ja, wobei ich sagen muss, dieses Leipzig-Spiel, ich hatte mir jetzt auch ja die Ergebnisse nochmal angeguckt in Vorbereitung auf die Sendung und ja, ich wusste, dass wir da irgendwie verloren haben, aber irgendwie verschwindet das bei mir auch relativ schnell wieder aus dem Kopf, weil ich mich, glaube ich, einfach mit diesen Spielen gegen diesen Gegner nicht beschäftigen will.
Verstehe ich schon. Im Endeffekt ist es auch ein Spiel, an das sich niemand mehr erinnern wird. Das ist halt auch so absurd, es ist, ne? Also ich meine, in Frankfurt wird das niemand mehr großartig hochholen. Das, na klar, wird das in der Rückrunde nochmal thematisiert, dass du 6-0 einen auf den Sack oder 0-6 einen auf den Sack bekommen hast. Aber an sich ist es ein Spiel, was relativ wenigen wahrscheinlich wirklich in Erinnerung bleibt, weil es war so ein bisschen ein Freakspiel. Es lief alles sehr, sehr unglücklich. Aber es war natürlich auch schlecht von der Eintracht, das muss man auch sagen. Aber das sind nicht die Spiele, an denen ja, wir uns irgendwann hochziehen oder bei denen wir mega frustriert sind. Das sind dann tatsächlich auch andere Spiele. Wie gesagt, gegen Union ein Spiel, wo du sagst, okay, hier hast du echt Punkte liegen lassen. Und gegen Leipzig, in Leipzig hat eh niemand was geplant.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob bei mir auf der Lowlight-Liste tatsächlich einzelne Spiele sind, sondern ob nicht eher so dieses Übergreifende das ist, was eher so mein Lowlight ist. Nämlich, dass wir es immer wieder in den einzelnen Spielen so Phasen drin haben, wo wir einfach komplett das Fußballspielen einstellen. Ich meine, das hatten wir ja in der Geschichte dieses Podcasts oder in der Geschichte der Eintracht schon immer mal wieder, dass wir drüber gesprochen haben, so nach dem Motto so, oh, in der Vergangenheit war es immer so, oh, Achtung, 75. Minute, jetzt kommen wieder so diese fünf wirren Minuten, wo wir wieder irgendwie was haben. Und das ist so ein bisschen zurückgekehrt, nur dass es halt oftmals jetzt nicht nur irgendwie 5 Minuten sind, sondern so eine komplette zweite Hälfte.
Ja, das ist nachvollziehbar. Finde ich einen guten Punkt, den du ansprichst, weil es ist tatsächlich so, dass wir jahrzehntelangen Podcasten über die Eintracht, was ja wirklich jetzt genau so ist, wie wir es gerade sagen, immer wieder vorgekommen ist, dass die Eintracht diese Schwächephasen hatte, in denen man als Fan zittern musste. Erinnere dich an die Zeiten, wo die letzten 10, 15 Minuten die Gefahrenzone waren, wo jeder schon gesagt hat, oh Gott, die letzten 10 Minuten, uiuiui. Ja, ja. Und dann, oh, und dann hatten wir so eine Phase, in der wir besonders standardschwach waren. So, das waren alles genau diese Sachen, die wir hier gemeinsam schon alle durchstanden und durchlebt haben. Und aktuell ist es halt so, dass du halt auch diese Stabilität in der Abwehr einfach nicht hattest und dann auch wieder ins Zittern gekommen bist, trotz der Tatsache, dass die Einzelpositionen ja sehr, sehr gut besetzt sind und dass die Qualität der Einzelspieler über Theat, über Koch einfach ja so gut ist, dass man uns eigentlich gar nicht irgendwie frustrieren, dass man sich gar nicht frustrieren lassen muss. Dennoch, ich verstehe deinen Punkt, weil diese Saison hat ungewöhnliche Schwächen aufgezeigt, ungewöhnliche Unsicherheiten und hat dann auch so ein Spiel wie gegen Gladbach, das ich gerade angesprochen habe, zu einer Zitterpartie gemacht, wo du natürlich als Fan, der, glaube ich, schon immer ja eingebrannte Narben hat, dass die dann wieder aufgerissen werden, das ist ganz klar.
Ja, ich meine, es zeigt sich ja auch, du bist die Mannschaft in der Bundesliga mit den meisten Gegentoren. Ich meine, du schaffst es immer noch, dann nah an der Spitzenformation da oben irgendwie dran zu sein. Also du bist immer noch in Schlagdistanz. Also man kann jetzt nicht wirklich von einer schlechten Hinrunde sprechen, zumindest nicht, wenn man sich die Punkteausbeute und die Nähe zu den angestrebten europäischen Plätzen angeht. Aber es ist halt gefühlstechnisch irgendwie so ein bisschen wirr. Und das ist ja auch etwas, was Axel Hellmann im Jahresrückblick oder im Halbjahresrückblick im offiziellen Podcast der Eintracht angesprochen hat, dass es sich vom Gefühl her irgendwie, ja, nicht so gut anfühlt.
Ja, ich verstehe es. Es ist auch genau das. Also es ist kein typisches, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, während du es gesagt hast, es ist kein typisches Eintrachtgefühl, was sich gerade so einstellt, was wir in den letzten Jahren, man muss ganz klar dazu sagen, erst in den letzten Jahren ja bekommen haben. Das war ja eine Welle des Erfolgs, auf der wir geschwommen sind. Abgesehen davon verklären wir natürlich auch immer die nähere Vergangenheit. Da sagen wir dann, denken wir dann auch wieder, dass alles so super gelaufen ist. Wir haben auch grauselige Rückrunden oftmals erlebt. Das Gesamtergebnis war dann halt positiv. Insofern vergisst man das. Aber es ist schon so, und da hat Helmer natürlich recht, der Eintracht-Vibe ist momentan ein bisschen flöten gegangen. Das hängt damit zusammen, dass wir es aber auch nicht stringent hinbekommen haben, so einen Fighting Spirit zu etablieren, der fürs Frankfurter Herz, glaube ich, notwendig ist, insbesondere wenn es vielleicht gerade nicht so läuft, weißt du? Also es ist immer so, dass die Frankfurter Eintracht eigentlich ein Verein war oder sich auch als solcher verkauft hat, der, wenn es sportlich nicht so richtig gut lief, aber immerhin übers Kämpferische ins Spiel gefunden hat. Das war ja auch so der Punkt, wie ein Niko Kovac beispielsweise es geschafft hat, die Fans hinter sich zu bringen, weil genau das da war. Natürlich ist es so, dass wir mittlerweile andere Spieler im Kader haben. Wir haben aber auch Leute wie Christen sind, die natürlich trotzdem genau diesen Fighting Spirit leben. Man muss es nur öfter auf dem Platz sehen. Und ich hoffe, dass die Rückrunde uns das auch zeigt, dass die Eintracht, egal wie schwer es wird, weil wir müssen mit einigen Änderungen kämpfen. Einige sind auch direkte Vorteile, das müssen wir sehen. Aber es wird keine leichtere Runde. Wir haben auch Spiele noch in der Hinrunde. Das ist ja nur, die ist ja noch gar nicht vorbei. Mhm. Aber nach dem Winter wird jetzt gebissen. Und da müssen wir sehen, dass die Eintracht zumindest diesen Fighting Spirit auf jeden Fall wieder auf den Platz bekommt.
Ja, also ich verstehe schon den Punkt, dass man jetzt nicht immer nur auf so Kampffußball setzen kann, sondern dass man sich auch spielerisch weiterentwickeln kann. Aber wie du es richtig sagst, in den Momenten, wo es halt nicht funktioniert, spielerisch muss halt irgendwie der Wille und der Einsatz dahin. Und das ist das, was es so ein bisschen, was wir so ein bisschen vermissen. Und ich glaube auch, es dauert einfach auch so ein bisschen, bis man sich an diese neue Art, wie bei der Eintracht Fußball gespielt wird, halt auch dran gewöhnt. Ich meine, so eine Umstellung passiert ja auch nicht von jetzt auf gleich und dann ist es da und dann finden das alle genauso gut wie vorher. Also auch das ist ja einfach auch so ein Veränderungsprozess, der dann Zeit braucht.
Ist es definitiv. Müssen wir abwarten, aber ich finde es trotzdem wichtig, genau darüber nochmal zu sprechen, was so ein bisschen dieses Lowlight ist. Ne? Ist tatsächlich dieses Gefühl, was ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich glaube, es ist relativ vielen auch abhanden gekommen. Da bist du gar nicht allein, lieber René. Mhm. Es ist bei vielen so, dass es echt schwer war, sich darauf einzustellen. Also ja, mit der Eintracht irgendwie diese Saison warm zu werden. Ich hatte tatsächlich auch meine Probleme. Ich habe immer wieder diese Momente gehabt, in denen es dann besser funktioniert hat. Tatsächlich war das, wir haben es gerade gesagt, natürlich manchmal über die Champions League. Ich muss auch sagen, ich habe echt was gespürt bei dem Champions League-Spiel gegen Barcelona. Da konnte ich ja leider nicht vor Ort sein. Aber ich habe trotzdem gemerkt, okay, alles klar, Ansgar mit dem Tor. Und plötzlich ist irgendwie wieder dieses Flair da. Mhm. Dieses Gefühl ist wieder da. Es hat jetzt nicht gehalten. Aber das war so eines der Spiele, bei denen ich wirklich was gespürt habe. Während Atletico war mir völlig Latte auch.
Ja.
Auch Atalanta war ein schönes Spiel so, aber es hat sich nicht so richtig angefühlt. Und momentan werden wir mit der Europasaison nicht so wirklich warm. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt halt in der Liga, in den verbleibenden Hinrunden spielen, punkten und dann sehen, dass wir die Rückrunde echt gut auf die Kette bekommen, weil es ist echt schwierig, denn wir sehen, wir sind ja sehr, sehr gut gestartet, tabellarisch waren wir auch lange in den europäischen Rängen dabei und haben uns erst ab dem 13. Spieltag, glaube ich, davon dann verabschiedet, deswegen sind wir ja jetzt auf Platz 7. Ich hoffe, dass wir da wieder reinkommen auf die 6, weil das ist das anvisierte Ziel, denke ich zumindest. Man sagt, man will zumindest nächste Saison Europa League spielen, so, auch wenn es schwer wird, aber da müssen wir sehen, dass wir das hinbekommen und dann gibt es vielleicht das ein oder andere Highlight mehr und dann reden wir nicht nur über ein Spiel gegen den HSV, was 1-1 ausgegangen ist und so, aber emotional positiv mitgenommen hat, sondern vielleicht auch über den einen oder anderen Sieg, am besten dann vielleicht auch schon gegen Dortmund. Aber dazu kommen wir nachher.
Ja, da war es am 9. Spieltag, waren wir schon mal, das war dieses 1-1 gegen Heidenheim, wo wir schon mal aus den Top 6 rausgerutscht sind. Dann haben wir nochmal einen kurzen Abstecher da hochgemacht und du hast recht, seit dem 12. Spieltag genau gesagt, hängen wir da auf dem 7. Tabellenplatz, aber auch sehr linear da fest quasi. Ja, also auch der Rest der Liga bewegt sich ja da nicht so wirklich, so dass wir da trotz dessen, dass wir wahnsinnig viele Tore gefressen haben, da immer noch dran sind und in Schlagdistanz sind, wobei ne, hinten dran auch alle jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenrücken.
Ja, das ist definitiv so. Es ist auch ganz gut, dass jeder so gerade Punkte gelassen hat. Aber jetzt wird's halt, jetzt gibt's die Crunch-Time und jetzt klärt sich schon einigermaßen, wo der Weg hingeht. Und da müssen wir auf jeden Fall bei denen dabei sein, bei denen der Weg wieder ein bisschen nach oben zeigt. So schwer es sein mag, aber es ist natürlich so, wir reden ja gleich noch über den Transfermarkt, da wird zumindest einiges getan. Es bleibt kein Stein auf dem anderen.
Ja, also das zeichnet sich durchaus ab. Gibt es denn sonst noch etwas, was für dich Erwähnung finden muss, wenn wir über diese Hinrunde der aktuellen Saison sprechen?
Ja, ich will noch mal ganz kurz, das will ich gar nicht zu negativ. Also es gibt natürlich unglaublich viele Highlights, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Ja. Aber ich muss noch auf ein Lowlight zu sprechen kommen. Und das ist für mich eher so ein bisschen so Metaebene. Das ist Instabilität im Kader. Und es war regelhaft eigentlich so, dass wir unsere Größen hatten und an denen wurde eigentlich wenig gerüttelt. Und es hat sich mit der Situation bei Trapp dann aufgetan, dass er dann gegangen ist und dass wir plötzlich auch keine Kontinuität mehr in der Torhüter-Position hatten. Mhm. Es gab dann erst so Santos, beziehungsweise etc. dann Santos und dann war halt die Frage, okay, was machen wir? Santos können wir da nicht drin lassen, haben die Eintracht-Oberen entschieden nach wackeligen Partien und dann ist es wieder Zetterer geworden. Und da muss ich sagen, also da ist schon so eine gewisse Unsicherheit, die sich breit gemacht hat und so ein bisschen Verlust der Souveränität, dass du nicht zu deinen Entscheidungen gestanden hast, weil es ist anders als eine Position im defensiven Mittelfeld, wo rotiert wird. Ich habe da das Gefühl gehabt, okay, man hat den eigentlichen Weg verloren, ist dir nicht mehr gegangen. Hm. Und das war für mich so ein bisschen negativ, was so ein bisschen auch ausgestrahlt hat und auch die Entscheidung, die man getroffen hat, irgendwie so ins Negative gezogen hat. Also das ist nur so diese Metaebene, wo ich sage, ah, da wünsche ich mir für den Weg jetzt mehr Stabilität und dass man auch zu den Entscheidungen steht. Dass man dabei bleibt, wenn man sagt, okay, man geht diesen Weg, wenn man dann gesagt hat, okay, Santos, er ist wieder fit, ich gehe wieder diesen Weg mit ihm, dann lasse ich mich auch von ein paar Spielen, in denen er unsicher war, nicht beeindrucken und auch medial nicht beeindrucken lassen. So hatte ich das Gefühl, dass es jetzt doch einigermaßen passiert ist. Ähnlich zeigt sich jetzt tatsächlich auch bei der Art und Weise, wie über Stürmer gesprochen und wie viele Stürmer jetzt ja mutmaßlich geholt werden, wo ich dann auch denke, okay, dein Weg war ja ein bisschen anders. Ich finde es gut, dass nachjustiert wird, aber man braucht vielleicht auch nicht 1000 neue Stürmer.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt und ich sehe das durchaus ähnlich. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man ab irgendeinem Zeitpunkt es natürlich auch sportlich bewerten muss, so eine Entscheidung und sagen muss, okay, wir haben jetzt so viele Punkte verloren, wir müssen jetzt irgendwie diese Richtung umkehren oder wir müssen jetzt irgendwas tun, um diesen Punkteverlust zu stoppen. Ich meine, das ist ja auch der Auftrag dieser sportlichen Leitung von diesem Profifußballverein. Ich bin aber da komplett auch deiner Meinung, dass das aus meiner Sicht war das noch nicht da. Also diesen Zeitpunkt, diese Entscheidung da jetzt zu treffen, der war für mich noch nicht ausreichend sportlich begründet, sondern der war rein so emotional begründet.
Das ist ja genau der Punkt. Das ist total wichtig, das nochmal klarzustellen. Es war nicht eine, es wurde als sportliche Entscheidung verkauft, die aber nicht auf sportliche Gesichtspunkte zurückzuführen war. Es hat sich jetzt auch allein von der Statistik nicht so ergeben, dass man gesagt hat, okay, der hat jetzt so viele Fehler gemacht, das war der Grund, warum die Abwehr schlecht war. Nee, das war es nicht. Er war halt ein nicht guter in einem schlechten Konstrukt, was nicht funktioniert hat, was auch deswegen nicht funktioniert hat, weil du jahrelang jemanden sehr sicheren, der nicht nur in der Kommunikation, der Mannschaft nach außen, sondern auch intern wohl wichtig war, auch wenn es darum geht, mehrere Sprachen gesprochen zu haben, der war wichtig, auch wenn er vielleicht in seiner Leistung abgebaut hat im Laufe der Jahre, wie Kevin Trapp, aber plötzlich war diese Person weg und du hast jemanden komplett neuen und das hat man in meinen Augen ein bisschen unterschätzt und es waren nicht die Dinger dabei, wo du gesagt hast, Alter, Santos hat ja auch Fehler gemacht, immer wieder, klar, aber auch in der vergangenen Saison und trotzdem hast du natürlich die Qualität eigentlich gesehen und hast gedacht, okay, eigentlich muss man daran festhalten und für meinen dafür gehalten, wurde zu schnell dann umgeswitcht. Das lässt sich aus dieser Position, in der wir hier gerade sitzen, immer leicht sagen. Aber das wollte ich einfach nur noch mal zu bedenken geben. Und ich bin wahrscheinlich sogar eher positiv, wenn diese Entscheidung im Winter jetzt noch mal neu betrachtet wird.
Ja, weiß ich nicht. Also
Können wir ja bei dem Vorgespräch vor Dortmund.
Ja, lass uns das da mal betrachten. Dann habe ich noch einen Moment drüber nachzudenken. Ich bin da vielleicht anderer Meinung. Mal gucken, was deine Argumente sind. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass generell Entscheidungen in der Zusammensetzung des Kaders, wie man in diese Saison reingestartet ist, nicht unbedingt immer so komplett richtig waren. Ich meine, wir haben mit eine Verpflichtung von einem Jonathan Burkhardt, mit einem Ritzluan, mit der festen Verpflichtung von einem Christensen und einem Theat, die ja auch nur ausgeliehen waren, haben wir definitiv richtige Dinge irgendwie gemacht. Trotzdem muss man sagen, was man ja jetzt versucht, so ein bisschen, vielleicht mit, du hast gerade eben gesagt, mit ein bisschen viel Aktionismus, aber werden wir gleich bei den Transfers nochmal besprechen, auszubessern, ist man mit einem nicht wirklich ausgewogenen Kader in diese Saison gestartet, dass dann natürlich jetzt auch die Vielzahl von Ausfällen durch Verletzungen etc. dazukommt, das konntest du im Vorfeld natürlich jetzt nicht wissen, aber das zeigt sich dann halt einfach, dass man an der Stelle irgendwie nicht so richtig unterwegs war, was jetzt wahrscheinlich immer noch nicht
aber trotzdem
bahnbrechend ist, aber wenn wir es halt mit den Jahren davor vergleichen, wo wir halt einfach einen gut funktionierenden Kader haben, fällt es halt einfach auf. Ne?
Ja, ich find's gut und wichtig, dass du das sagst. Man muss aber auch dazu sagen, dass das diese, wie soll ich sagen, dieses Ungleichgewicht, dieses mangelnde Gleichgewicht uns nicht aufgefallen ist in dem Maße. Also ich glaube, jeder von uns hat vor der Saison eigentlich gedacht, das passt so. Also natürlich mit dem Asterix, also natürlich mit dem Sternchen. Ja, danke dir. dass der Sturm vielleicht tatsächlich ein bisschen zu dünn besetzt ist. Darüber wurde immer wieder gesprochen und vielleicht auch das defensive Mittelfeld. Aber dass es dann so lief, wie es lief, und zwar, dass halt auch die Defensive so ins Wanken geraten ist, dass die Konstanz auf der Torhüterposition ja zudem auch gefehlt hat. Und dass ehrlich gesagt auch das Mittelfeld, das defensive Mittelfeld, ein Komplettausfall zeitweise war und dann dementsprechend Chaibi beispielsweise auf diese Position rutschen musste, der es in meinen Augen übrigens sehr, sehr gut gemacht hat. Das war von uns so auch nicht vorherzusehen, beziehungsweise wir haben es nicht vorher gesehen. Insofern fällt das Urteil nachher schlechter aus, als wir es vorher gesehen haben. Das will ich auch noch mal ganz klar sagen, weil man kann im Nachhinein ja immer schlauer schwätzen.
Ja, ich glaube aber schon, dass da auch so ein paar Dinge waren, die man bewusst in Kauf genommen hat. Ne? Torwart hatten wir gerade eben schon. Auch diese Variante mit defensives Mittelfeld. Du hast da ein Skiri, wo wir halt einfach über anderthalb Jahre gesehen haben, dass er diese Form oder dieses Versprechen, den Grund, weswegen man ihn damals verpflichtet hat, irgendwie nur sehr zeitweise quasi einlösen kann. Also ich glaube schon, dass das etwas war, was man in Kauf genommen hat. Und rückwirkend betrachtet, würde ich jetzt auch behaupten, die Thematik mit einem Wahi, dass das irgendwie so ein Münzwurf-Szenario ist, auch das haben die Verantwortlichen wahrscheinlich schon auch gewusst und sind aber bewusst diesen Weg halt eingegangen.
Ja, das ist es natürlich. Das hast du völlig bewusst gemacht. Ich meine, du hast kurz vor Schluss des Transferfensters natürlich schon mal geguckt, okay, wen könnte ich noch bekommen, nachdem offenbar Dino Topmöller auch noch mal die Hand gehoben hat, gesagt, hier Leute, das ist mir ein bisschen zu dünn. Dann hast du es aber nicht gemacht. William Osula, über den wir vielleicht gleich noch sprechen werden, war ja da einer der Namen, die gerüchtet wurden. Jo, aber das hast du im Endeffekt zu spät gemacht, zu halbherzig und dementsprechend ist es nichts geworden. Dann hatten wir halt den Salat, insbesondere, weil wir natürlich aber auch ein bisschen Pech hatten. Also die Verletzungshistorie von Burkhardt, die weiß man, dann hätte man schon ein bisschen eher davon ausgehen können. Aber halt, dass Michy Batshuayi sich derart stark verletzt, das wussten wir nicht. Und ehrlich gesagt, gehst du von einem Bundesligaspieler auch wie bei schon davon aus, dass er ein bisschen Impact hat und dass es halt komplett nach hinten losgeht, war halt ja schon ein kleiner GAU.
Hm. Ja, also das für mich definitiv dann auch ein zumindest eher in Tendenz Lowlight zu sehen, diese ganze Kader-Thematik und diese ganzen, wie du es genannt hast, Umgang mit Entscheidungen. Also da müssen wir, glaube ich, uns ein bisschen solider aufstellen. Aber damit sind wir ja quasi jetzt dann schon am Übergang der Transfers. Und du hast es ja gerade eben schon gesagt, die Eintracht ist aktiv und vielleicht auch ein bisschen zu aktiv. Also da ist ja jetzt schon einiges in diesem Wintertransferfenster passiert. Also wir fangen mal an. Wir haben Keita Kosugi verpflichtet, 19-jährigen Linksverteidiger, der mit Sicherheit jetzt keine große Rolle spielen wird, die aber perspektivisch. Meinst du? Ja, können wir gleich darüber diskutieren. Ich sehe ihn eher so als Perspektivspieler und Backup-Szenario für Nathaniel Brown. Dann haben wir Keito Kumashiro verpflichtet, auch eher so Entwicklungstransferstürmer, 18 Jahre, spielt U21. Und dann wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Wir haben Younes Ebnutalib verpflichtet, den wir ja schon besprochen hatten. Aktueller Top-Stürmer der zweiten Liga, kommt vom SV Elversberg. Ist aus meiner Sicht jetzt erstmal wahrscheinlich gesetzt, wir werden wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das jetzt mit der Ausfallzeit von einem Johnny Burkhardt aussieht, aber ich glaube, der ist jetzt auf jeden Fall erstmal da ganz gut unterwegs und jetzt musst du mir mit dem Namen vielleicht einmal helfen, wir haben den Jupp verpflichtet von der DSG Hoffenheim 2.
Ach so, ja, warte mal.
Ayube
Genau, genau. Warte mal, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben hier, weil wir, ich meine, ne, die Namen, das ist manchmal nicht einfach, aber ich meine, man probiert es natürlich hier richtig auszusprechen. Warte mal ganz kurz, ich muss mal gerade schauen, aber ich will nochmal ganz kurz auf Keita Kosugi zu sprechen kommen. Keita Kosugi, du hast es eben richtig gesagt, Linksverteidiger, kam ja von Djurgården CF, also hat jetzt aber auch schon, logischerweise schon länger Profifußball gespielt in Schweden, ist da total am Saft gewesen. Die Saison ist da jetzt ja auch erst zu Ende gegangen, ist japanischer Nationalspieler. Und da, ja, natürlich ist Nene Brown der unumstrittene Linksverteidiger, einer der Stars der Hinrunde. Das kann man übrigens auch mal sagen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, also die Highlights. Die Entwicklung von Nene Brown ist etwas, was so keiner vorhersagen konnte. Man hat es gehofft, aber dass es in dieser Konstanz so gut funktioniert hat, dass der gegen, ja, gegen Atletico auch okayes Spiel gemacht hat, dass er Barcelona, die Gegenspieler abgekocht hat bis zum geht nicht mehr, dass der Bundesliga-Topspiele gemacht hat. Das ist herausragend. Wir müssen die Rückrunde und den Rest der Hinrunde noch mit ihm genießen. Ich glaube auch, dass Kosugi jetzt nicht sofort da reinrutscht, aber im Sommer werden die Würfel neu gemischt und auch die Karten und die Karten und die Würfel wird ganz viel neu gemischt.
Die Würfel neu gemischt.
Die werden auch neu gemischt, so ist es, mein Lieber. Und dann wird es auf jeden Fall so sein, dass wir über Keita Kosugi ganz anders sprechen. Der Top-Talent ist super, dass wir den bekommen haben. Und auch natürlich super für die japanische Community. Es kommt immer wieder Nachwuchs. Du weißt ja, es gibt ja relativ viele japanische Menschen in Frankfurt. Und dementsprechend ist es auch cool, mit nach Hasebe, nach beispielsweise auch Daichi Kamada, andere Spieler auch hier wieder zu haben. Ich glaube, das wird jemand. Ich glaube, der wird auch diese Saison schon seine Einsätze bekommen. Aber jetzt natürlich, du hast eben gesagt, Ayub Amaimouni Eshkoab ist ein Spieler, bei dem ich gar nicht darüber nachgedacht hätte, dass der zur Eintracht kommt. Es hat aber geklappt. 21 Jahre alt und natürlich eine super Sache, weil der hat 200.000 Euro gekostet. Das ist natürlich eine Sache, die kannst du einfach mal machen. Der war jetzt zuletzt auch im Saft, hat in der dritten Liga gespielt bei Hoffenheim 2, hat in 18 Spielen 9 Tore und 6 Vorlagen gemacht. Ist ein Spieler, der variabel ist durch seine beiden Außenpositionen. 21 Jahre alt, da machst du überhaupt nichts verkehrt.
Nee, definitiv nicht.
Ich habe nur keine Ahnung, ob der jetzt schon großartig zum Einsatz kommt. Es wurde schon so ein wenig angedeutet, dass man sich erhofft, dass er das ein oder andere Mal im Waldstadion einläuft. Das hängt viel, viel, viel mit anderen Faktoren zusammen. Ein Faktor ist natürlich, wenn die Eintracht vielleicht noch verkauft.
Ja, also ich glaube gerade, wenn wir jetzt auch mal in unseren Rahmenterminkalender gucken und sehen, wie viele Spiele dann da jetzt noch irgendwie anstehen, gerade jetzt zum Beginn der, ich bleibe dabei, ich sage weiterhin Rückrunde, hast du ja jetzt auch schon einiges an englischen Wochen. Du hast ja noch zwei Champions-League-Spiele. Dann muss ich dann mal zeigen, wie wir dann tabellarisch da stehen, ob es dann noch für so eine Zwischenrunde irgendwie reicht. Aber du hast jetzt zumindest erstmal noch einiges an Programm irgendwie da. Und da wirst du schon auch noch mal ein bisschen rotieren müssen. Und wir haben es ja auch in der letzten Saison gesehen, dass dann so zum Ende von so einer Saison, gerade jetzt auch mit der durchaus kurzen Winterpause, vielleicht der ein oder andere so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Also wenn du da Perspektivspieler hast, die du reinbringen kannst und die dann auch ein gewisses Niveau mitbringen, dann ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Einsatzzeiten bekommen und gerade bei Kosugi, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass Nene Brown durch seine sehr gute Hinrunde und gerade auch diese internationalen Spiele bei vielen Vereinen irgendwie ziemlich weit oben in dieser wir schauen uns diesen Spieler mal genau an Liste geklettert ist, das ist schon sehr wahrscheinlich. Aber das ist dann ein Problem vom Sommer.
Das ist hoffentlich nur ein Sommerproblem. Ey, alles andere wäre jetzt auch Selbstmord. Man muss auch sagen, ne, na klar, du weißt nie, was passiert. Du weißt nie, was am 1., am Februar, am 2. schließt der Transfermarkt, was am 1. Februar noch passiert, welche wilden Anrufe noch passieren. Aber wenn alles einigermaßen läuft, ist es im Sommer der Fall und dann werden die Karten, wie gesagt, neu gemischt, nicht nur die Würfel. Und dann kommt die große Stunde von Keita Kosugi, der dann selbst immer noch total jung ist. Und das ist schon ein perspektivischer Transfer, bei dem aber wir sagen können, egal was ist, wir sind da halt jetzt total geil besetzt. Und das ist eine Stärkung auch für die Defensive. Ich bin gespannt, was es bringt. Ohne Druck auch für ihn jetzt erstmal ankommen und dann schauen wir weiter. Nene Brown ist weiterhin gesetzt, solange er da ist.
Ja, aber ich glaube, der Transfer, wo jetzt am meisten die Blicke drauf gerichtet sind, ist definitiv die Verpflichtung von Younes Ebnu Talib, der jetzt erstmal da Ja, ich würde mal behaupten, der Stürmer to go ist gerade auch mit der Information, die ja heute von mehreren berichtet wurde, dass die Ausfallzeit von Johnny Burkhardt nicht, wie ursprünglich gedacht, so Richtung Ende Januar, Mitte, Ende Januar irgendwie stattfindet, sondern tatsächlich eher so Richtung Mitte, Ende Februar sich hinzieht.
Ja, das wird leider eine größere Kiste. Und das ist ein bisschen schade, weil wir hatten ja alle gehofft, das dauert gar nicht allzu lange. Aber es ist so, wir müssen ihm auch diese Zeit geben. Und es ist wichtig, dass er beispielsweise auch kein schlechtes Gefühl hat. Und das schlechte Gefühl stellt sich insofern ab, wenn du halt mehr Stürmer zur Verfügung hast und dann nicht reinstoßen musst, auch wenn du noch gar nicht eigentlich so richtig fit bist. Das heißt natürlich, je mehr Stürmer jetzt noch den Weg an den Main gehen, desto mehr kann er auch erleichtert sein, seine Rückkehrzeit dann bekommen und dann Richtung, ja, vielleicht März, Februar, Ende Februar, März dann nochmal zur Mannschaft stoßen, gewinnbringend sein und dann vielleicht aber auch das Tür zur Weltmeisterschaft wieder öffnen. Ne? Also das sind halt so die Situationen, darüber muss man nachdenken. Hm. Es bringt nichts, das zu rushen. Es wäre wahrscheinlich auch total blind, halt aber keine Neuverpflichtung zu tätigen. Und da hast du es ja vollkommen zu Recht gesagt. Es ist Ebnu Talib auf jeden Fall eine Verpflichtung. Der Junge hat super gescored zuletzt in der zweiten Liga, hat wirklich seinen Weg gemacht. Ich bin unfassbar begeistert. Also das ist so ein typisches Never-Stop-Ding. Ne? Mhm. Du gehst ja nicht davon aus, dass sich diesen Spieler noch so entwickelt. Und er hat sich herausragend entwickelt. Zuletzt 12 Tore gemacht in den 17 Spielen für Elversberg. Also hat den Saarländern aber natürlich jetzt auch ganz schön Patte eingebracht. 8 Millionen Ablöse ist jetzt wohl das Ding. Mal gucken, vielleicht gibt es da sogar ein paar Situationen, die dann dazu führen, dass noch mehr Geld dann ins Saarland fließt. Wiederaufbau Saarland. Keine Ahnung, vielleicht kann ich es gebrauchen. Es ist eine recht krasse Ablösesumme, aber für einen Top-Stürmer der zweiten Liga vielleicht auch gar kein großes Wunder. Für uns ist es auf alle Fälle cool und es ist insofern auch cool, weil der Kollege ist halt Frankfurter Bob.
Ja, also wenn man früher bei Spielern gesagt hat, die haben mit Sicherheit früher schon in Eintracht-Bettwäsche geschlafen, von ihm wissen wir, dass es definitiv der Fall war.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Wir gucken mal, wie das läuft, aber ich habe das Gefühl, dass der jetzt schon super angekommen ist. Es gab ja auch schöne, ich sag mal, Promo-Bilder, Promo-Videos. Dann war er beim heimischen Eintracht-Podcast da unterwegs und hat da nochmal mit denen gesprochen. Ne? Das wird natürlich jetzt auch ganz schön herausgearbeitet, dass du ja, endlich klar. wieder in Frankfurter Bub in den eigenen Reihen hast. Ist verständlich, denn in Zeiten des internationalen Transfergeschehens, Geschäfts auch, wo halt sehr viele internationale Spieler überall hin wechseln, ist es natürlich cool, jemanden mit Lokalkolorit zu haben. Das kann man auch gut ausarbeiten. Das wäre auch jemand, der im Vergleich zu den alternden Eintracht- und Frankfurt-Stars wie Timmy Chandler jemand ist, der vielleicht eine neue Generation mitprägen kann. Ja. Das müssen wir abwarten. Ich bin optimistisch.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Wenn es dann jetzt auch spielerisch noch klappt, dann ist das natürlich so eine 100% aufgegangene so ein 100% aufgegangenes Los, was man da gezogen hat. Ne? Zum einen sportlich und zum anderen kannst du es natürlich, wie du es richtig gesagt hast, sehr gut rundherum auch vermarkten, weil das auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, die du einfach da erzählen kannst. Aber ist ja dann auch nicht der einzige Stürmer, der wahrscheinlich den Weg an den Main findet. Da gab es ja dann noch Gerüchte rund um Kali Muendo, der ja von, war es jetzt Lens oder Rennes? Ich glaube, von Rennes ist er zu Nottingham gewechselt.
Definitiv genau? Rennes. Der hat eine super Saison in Rennes gespielt, ist dann halt für gar nicht wenig Geld, ich glaube, es
war so um die 30 Millionen.
Genau.
Also das ist schon viel Holz.
Ja, ist viel Holz auf jeden Fall. Ist er zu Nottingham gewechselt, dort hat das leider jetzt aktuell nicht so funktioniert. Ist natürlich auch viel Konkurrenz dort, nur über kurze Einsätze nicht hinausgekommen, hat jetzt am Wochenende auch dort gespielt. Aber es ist trotzdem ein Spieler und das ist halt schon spannend. Die Eintracht hat den natürlich schon lange im Blick. Wir reden nicht zum ersten Mal über Kali Muendo, sondern tatsächlich schon mehrere Jahre. Es ist schon so, dass der immer wieder im Gespräch war, wie der ein oder andere Spieler ebenfalls. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich funktioniert. Wir hatten uns jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, das wird jetzt passieren, weil wir auch vieles gehört hatten. Stand jetzt, Montag 20.08 Uhr ist der Transfer noch nicht perfekt. Vielleicht kommt das heute noch, das kannst du mir vorstellen, weil eigentlich war mit dem Spieler alles klar. Es ging nur noch um einen Medizincheck. Die Frage ist halt, ist der Medizincheck jetzt erfolgreich gewesen oder nicht? Momentan haben wir noch keine Aussage darüber. Mal gucken. Wir gehen aber davon aus, dass das jetzt bald der Fall ist, denn die Eintracht trainiert wieder. Und je mehr du jetzt schon wieder im Training bist, wolltest du alle deine Schäfchen beisammen haben. Es ist ja so, eigentlich wurde auch mal darüber nachgedacht, gibt es vielleicht ein Trainingslager? Das hat man jetzt nicht gemacht. Ne? Man ist jetzt, die Eintracht spielt ja am Freitag schon zu Hause gegen Dortmund. Normalerweise gab es in der Zeit ja immer mal so vielleicht ein kleines Trainingslager. Mhm. Das wurde, ja, schade vielleicht für die einen. Ne? Also im Sommer ging es jetzt nicht. Heißt jetzt hartes Training in den kalten Temperaturen von Frankfurt, aber noch ohne Kalimando. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es sich, ja, dass es wirklich eine feste Sache wird, weil ich halt schon das Gefühl habe, dass er im Vergleich zu Wahi ein bisschen mental fester ist. Und wir brauchen halt jemanden. Wir brauchen jemanden und er wäre jemand, der mit einer Leihe zur Verfügung stünde, ohne dass er direkt gekauft werden müsste. Und was natürlich insofern ein bisschen mal, wie soll ich sagen, finanziell entlastet.
Hm. Ja. Aber du wirst mit Sicherheit, also ne, wenn sie ihn abgeben wollen, dann werden die mit Sicherheit irgendeinen Kaufoption, Kaufpflicht, whatever da reinschreiben. Ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, wie es mit Nottingham Forest da weitergeht. Die stehen ja in der Premier League so an der Grenze zur Abstiegszone. Ich weiß gar nicht, wie da aktuell der Trainerstuhl irgendwie aussieht, aber wenn sie ihn abgeben, leihtechnisch, dann werden die auf jeden Fall irgendwas da reinschreiben, was im Falle eines Kaufes irgendwas zwischen 20 und 25 Millionen mit Sicherheit aufrufen wird.
Auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein Preisschild, was an diesem Spieler dann dran ist, was jetzt, wo wir nicht mehr in so kleinen Kästchen irgendwie unterwegs sind.
Nein. Es ist im Endeffekt, wenn alles optimal funktioniert, dann wird es so laufen, dass wir, wenn alles super, super, super läuft. Stell dir mal vor, Wahi funktioniert jetzt bei seinem neuen Verein in Frankreich, hat ja das erste Tor schon geschossen,
ja,
und wird dort im Laufe des Jahres 2026 weiter funktionieren. Dann ist die Möglichkeit da, ihn für trotzdem weniger zu verkaufen. Wahrscheinlich kriegst du halt, wenn alles gut läuft, 18 bis 20 noch. So. Oh. Und dann hast du 18 bis 20 noch für Wahi bekommen, was total grandios wäre. Und dann musst du das Geld nehmen und noch mal 6 bis 8 Millionen draufhauen, wenn du sagst, du kaufst dann Kalimuendo. Das könnte dann so ein Switch werden. Ich glaube, gehaltstechnisch würde es ähnlich sein, wenn er dann bei der Frankfurter Eintracht funktioniert. Aber das Gute ist natürlich auch, es gibt, wir wissen es noch nicht, wie die Vertragskonstellationen sind, ob es ein Verkauf, ob es eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption wäre. Wenn es die Kaufpflicht gibt, musst du halt sehen, aber das wäre ja nicht nach 3 Spielen, sondern das wird dann halt schon so eher laufen, dass du dann dir schon ein bisschen einen Eindruck machen kannst. Müssen wir abwarten. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, weil einiges im Fluss ist. Es kann auch genauso sein, dass die Eintracht doch eher jemanden holt wie Scherif, der im Saft ist, aber bei Angers jetzt auch spielt, noch gar nicht so häufig getroffen hat. Ich glaube, 4, 5 Tore in der Runde bislang gemacht hat. Aber 19-jähriger Stürmer ist mit sehr viel Potenzial. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass stattdessen Nobilium Osula beispielsweise zur Eintracht kommt, der ja auch, wie ich vorhin angedeutet habe, im Sommer ja schon gerüchtet wurde, der zuletzt verletzt war bei Newcastle. Aber ja, ein Spieler ist, mit dem die Eintracht sich im Sommer intensiv beschäftigt hat, dass der vielleicht leihmäßig zur Eintracht kommt. Das kann sein, es ist so, entweder ist es und oder ist es oder. Da sind einige Namen, die gerüchtet werden. Ich weiß das nicht. Wichtig ist, dass halt Stürmer verpflichtet werden, weil wir eben über die Situation von Burkhardt und natürlich aber auch von anderen Spielern, auch in Jesse Nankamp, ist nicht so weit, wie man es sich wünscht. Das ist halt auch die Realität. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Leuten wie Staff, ne, die ja eigentlich schon irgendwie mit den Hufen scharren, das muss die Eintracht dann beantworten. Aber es ist so, dass wir die Leute brauchen. Und ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Aber Kalimuendo, um den Punkt zu machen, wäre sehr, sehr gut.
Aber glaubst du wirklich, dass es außer dem Stürmer jetzt noch weitere Transfers in diese Richtung gibt? Ich meine, klar, der Ausfall von Burkhardt wiegt schwer. Aber es ist ja auch so, dass wir ja auch vorher schon andere Spieler im Kader hatten, mit einem Usun, der jetzt wieder da ist, mit einem Doan etc., die ja auch irgendwie Tore machen. Also bräuchtest du jetzt wirklich 3 neue Stürmer?
Tja, ich finde es auch ein bisschen viel. Also ich muss wirklich sagen, es wäre schon einigermaßen absurd. Also ne, ohne dass Basti jetzt hier ist, wir haben ja bei Fußball 2000 drüber gesprochen. Also der würde dir sofort die 3 Stürmer unterzeichnen, würde sagen, mach. Bei mir ist es tatsächlich so, ist die Frage, ob es ein Entweder-Oder gibt. Ne? Weil wenn ich sage, okay, man bekommt Kalimuendo und wir haben ja Ebnu Talib, das reicht und das Geld, was wir noch haben, könnten wir dann in einen defensiven Mittelfeldspieler stecken, dann würde ich das präferieren. Wenn die Situation mit defensiven Mittelfeldspieler unabhängig davon ist oder das eine mit dem anderen hier nichts zu tun hat, dann würde ich sagen, okay, dann ja, dann lass halt so viele Stürmer nehmen, wie geht. Lass gleichzeitig gucken, ob beispielsweise ein Gangkamp, der zum Glück wieder fit ist, der seine Kurzeinsätze gemacht hat, vielleicht in die zweite Liga ausgeliehen werden kann, dort nochmal Spielpraxis sammelt oder einfach zu einem guten Zweitligaspieler wird. Mhm. Also so wie wir es einst, also ne, Ache ist zu einem Top-Zweitligaspieler geworden, der jetzt in der ersten Liga bei Köln spielt, aber eigentlich da sein Zuhause hatte und was auch super war. Vielleicht ist das der Weg von Gangkamp, weil er muss jetzt auch weiter spielen. Auch vielleicht andere Spieler, von denen ich sage, okay, das reicht nicht für die erste Mannschaft, aber wir wollen die Person behalten. Ich habe eben Staff angesprochen. Wenn ich weiß, dass wir gerade aufgrund des Drucks, und es ist ein Druck in Frankfurt da, allein die Situation, wie gerade über Transfers gesprochen wird, zeigt, dass intern offenbar ein großer Druck da ist, die Ziele zu erreichen. Die Ziele heißt internationales Geschäft. Und die wirst du vielleicht wirklich nicht damit in Jeopardy bringen, wenn du sagst, okay, wir kaufen lieber holen einen Stürmer weniger und setzen dafür den Jugendspieler ein, von dem wir nicht sicher sind, dass er funktioniert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es kann genau so sein. Dann musst du halt eine Perspektive bieten, musst sagen, okay, dann ist es so, wir wollen dich, wir wollen auch, dass du weiter performst, wir wollen eigentlich den nächsten Schritt mit dir gehen und das gehen wir jetzt in der zweiten Liga. Kann ja auch sein. Da musst du halt ein Team finden, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Das sind genau die Fragen, deren Antworten ich noch nicht habe, wo du aber mitdenken musst. Und mein Gefühl ist trotzdem, um den Punkt zu machen, steht das eine mit anderen in Beziehung, dann sage ich lieber zwei Stürmer und einen defensiven Mittelfeldspieler. Ja. Wenn es egal ist, weil wir eh andere Rechnungen haben, dann kannst du auch drei holen.
Ja, aber ist das dann
bei dir? Was sagst du?
Ja. Also ich sehe die Sinnhaftigkeit nicht, weil du ja dann auch du rechnest ja auch damit, dass ein Burkhardt wieder zurückkommt. So, das dauert zwar jetzt länger als irgendwie gedacht und ja, er hat irgendwie eine Verletzungshistorie und du musst dann auch irgendwie gucken, dass du es nicht irgendwie überreizt, aber dann stehst du im April da und hast vier Stürmer, die du dann aber ja auch alle, naja gut, das heißt, du hast eben die Leihe ohne Kaufpflicht, sondern nur mit einer Kaufoption, dann kannst du das ja, dann ist es ja am Ende der Saison wieder rum. Aber ne, wenn du da halt irgendwie Kaufpflichten drin hast oder sie halt fest verpflichtest, dann hast du da irgendwie drei, vier Stürmer sitzen. Die wollen ja auch alle irgendwie spielen, die kosten ja auch alle irgendwie Geld. Mhm. Und da sehe ich halt die Notwendigkeit gerade nicht, da sehe ich es halt auf so einer Position wie halt auf einem defensiven Mittelfeld halt dringender, weil wir da ja auch so ein bisschen gucken müssen, A, was brauchen wir, um das Ziel für diese Saison noch zu erreichen? Und B, was ist darüber hinaus? Kannst du davon ausgehen, dass ein Skiri weiterhin zumindest auf einem Niveau irgendwie performt, womit du arbeiten kannst? Ist jetzt halt auch so ein Ding, was du wahrscheinlich jetzt erstmal gucken musst. Der kommt jetzt vom Afrika-Cup zurück, der hat jetzt erstmal eine Woche Pause. Beim letzten Afrika-Cup haben wir danach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil er komplett irgendwie neben sich stand. Wie geht das Thema jetzt irgendwie aus? Was passiert mit einem Larsson im Sommer oder vielleicht auch noch im Winter? Weißt du ja auch nicht.
Ja.
Wie viel willst du noch irgendwie auf die Karte der Hut setzen, die du eigentlich im Sommer gefühlt schon aus deinem Kartenset raussortiert hattest, die auf einmal wieder da irgendwie aufgetaucht ist? Ne? Chaibi wissen wir auch nicht, wie viele Spiele der jetzt im Afrika-Cup noch macht und wie überspielt oder auch nicht der dann irgendwie ist. Also da sind für mich mehr Fragezeichen an dieser Position dran als an dieser Stürmerposition gerade.
Du, die Fragezeichen, die du benannt hast, die sind absolut real. Wir haben die Situation, dass wir mit Skiri gar nicht wissen, in welche Richtung das geht. Völlig. Also keine Ahnung. Es gab ein leichtes eine Formanhebung zuletzt. Aber die ist jetzt auch nicht von großer Dauer gewesen. Es kann komplett sein, dass wir wieder diese Situation haben, wie wir sie danach hatten, nach dem letzten Afrika-Cup. Und zudem ist auch ein bisschen gerade immer mehr ins Gerücht gekommen, ob er überhaupt in Frankfurt bleibt. Das ist tatsächlich jetzt auch so ein bisschen was Neues, was ich so im Blätterwald jetzt ein bisschen gehört habe. Gibt wohl Köln logischerweise, die ihn noch von damals kennen, auch interessiert sind. Die werden nicht interessiert sein an seinem Gehalt, weil das tatsächlich eine Nummer war, die Kölner also aktuell nie bezahlen könnten. Und das ist halt auch so ein Thema, ne? Weil Skiri ist ein Spieler, der unfassbar viel Gehalt bindet. Dadurch, dass wir ihn dann ablösefrei bekommen haben. Natürlich gab es ein Handgeld, aber es waren zu der Zeit, dass die Bayern interessiert waren. Und ehrlich gesagt hat er relativ wenig davon gehalten, wie was wir erhofft haben. Also es ist ein solider Spieler, aber kein solider Spieler in der Art, wie das Gehalt sich gerade darstellt. Und das muss man abwarten. Also dementsprechend, du hast vollkommen recht, auch ja, es ist schwierig. Es gibt andere Spieler natürlich, die jetzt auch eine schwierige Zeit hatten. Larsson hatte auch eine schwierige Zeit. Ist jetzt, ja, zuletzt wieder ein bisschen besser reingekommen. Aber auch das, es ist einfach nicht einfach auf dieser Position, weil du so viele Spieler hattest, die unter Form gelaufen sind. Oskar Højlund hat positive Ansätze zuletzt gezeigt. Moderhut, ja, klar, ist es ein Spieler, der gar nicht so schlecht performt hat, aber auch viel Gehalt bindet. Ja. Auch der, wenn Moderhut vielleicht einen neuen Abnehmer findet, wäre die Eintracht auch sofort dabei und würde sagen, let's go. Also es ist da ist viel im Unklaren und die Frage ist, bekommen wir einen Spieler im defensiven Mittelfeld? Ich habe immer wieder Vitali Janelt angesprochen, der Spieler, der definitiv nicht über den Sommer hinaus bei seinem Verein bleibt. Aber da muss man jetzt auch sagen, ist der BVB schon ein bisschen dran. Die haben jetzt Pascal Groß abgegeben. Gibt es vielleicht da einen 1:1-Wechsel? Wir müssen abwarten.
Ja. Also von daher, die Frage war ja, ne, wie viele Stürmer müssen es sein? Ich glaube, wenn wir da jetzt neben Ebner Tolib und dann mit einem zurückkehrenden Burkhardt da jetzt noch einen Stürmer verpflichten, dann wäre das für mich vollkommen fein. Also ich bräuchte da jetzt nicht noch einen.
Dann ist es doch okay. Dann haben wir zwei unterschiedliche, ein bisschen unterschiedliche Meinungen und sind gespannt, was die Leute, die uns hier zuhören, dann dazu sagen.
Genau, schreibt es ihr mal in die Kommentare und Basti, wenn du das hörst, du kannst auch gerne in die Kommentare schreiben.
Ja. Ich weiß, was der Kommentar sein wird.
Ja, ich habe auch so eine gewisse Idee, was da ist. Da taucht sehr oft das Wort Stürmer auf.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Ja, Abgangsseite, du hattest es gerade eben schon kurz gesagt, Elly Wahi haben wir zumindest jetzt verliehen nach Nizza. Hat ja am Wochenende dann auch schon in der Spielzeit, die er bekommen hat, auch direkt irgendwie ein Tor gemacht. Also sieht so ein bisschen aus, als wenn das Problem eher die Eintracht und vielleicht weniger Wahi war, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wirklich spannend und es lässt einen ratlos zurück. Aber heißt das jetzt, dass es nicht, das war ja nicht das Problem? Weiß ich nicht. Ich glaube, am Ende sind es immer mehrere Faktoren. Das ist ja nie einer. Und ich glaube schon, dass er sich zu Hause nicht so zu Hause gefühlt hat in Frankfurt. Ich glaube, vielleicht braucht er auch einfach diese Nestwärme. Und dann ist es schon auch kalt und für ihn schwierig gewesen, in Frankfurt anzukommen. Auch der Start war kein ganz einfacher. Dann hat sich das über die Rückrunde auch schon gezogen, wo er dann auch schon sehr erfolglos war, der letzten Saison. Also da war einfach hat vieles nicht gepasst. Und er ist jetzt auch nicht mehr so medial in der Öffentlichkeit. Für ihn freue ich mich und am Ende ist es für uns gut, wenn er dort performt, weil dann können wir auf jeden Fall in Sachen Ablöse dann irgendwie ein bisschen was verhandeln. Es sollte vielleicht einfach nicht sein. Und manchmal ist es so. Wir haben es mit Holger gesehen, an den wir immer wieder Hoffnung hatten, wo wir dann auch gesagt haben, geil, dann kam er wieder und dann hat er gut trainiert, dann hat es wieder nicht funktioniert. Es ist schwierig manchmal. Holger hat dann aber jetzt zuletzt immer wieder super bei seinem Stammclub performt, hat dann auch international für Furore gesorgt, tolle Tore geschossen. Dann ist es halt so. Manche Spieler kommen bei manchen Vereinen nicht so gut klar. Und wenn wir ehrlich sind, können wir das auf der anderen Seite auch, dass viele Spieler in Frankfurt gut klar kamen.
Ja,
und woanders nicht. Und guck dir an, viele tolle Spieler, viele von der Erfolgsmannschaft 2022 oder in den Jahren zuvor, die haben danach nie wieder so performt. Erinnert dich an André Silva, was war das?
Ja.
Das war nicht 2022, aber hat bei uns eine herausragende Corona-Saison gespielt und ist danach nie wieder so aufgeblüht. Und auch in Kamada, natürlich Kamada ist ein bisschen noch eine Ausnahme, aber Kamada spielt halt wenigstens relativ häufig. Andere Spiele, auch haben wir nochmal über Jesper gesprochen, nie wieder. Ja. Was ist das? Es ist scheiße. Und es gibt halt einfach Spiele, die bei anderen Vereinen nicht so ankommen. Und ich meine, selbst über, ne, wenn du das grad ganz groß drehst, musst du auch sagen, Kolo Muani ist ein Spieler, bei dem waren wir uns alle sicher, der wird die nächsten Jahre alle wegschießen. So, und was ist jetzt? Und jetzt ne, geht er von dem Verein zu dem Verein, hat es auch schon runtergestuft. Und ne, erinnern dich, was das für ein Ding war, als du dann zu PSG gewechselt ist. Und wir sagen, oh, okay, alles klar, was ein krasses Ding. Dieser kurz vor knapp Transfer. So, und jetzt ist er schon lange nicht mehr bei PSG. Also es ist schwierig. Es ist auch das Geschäft des Geldes, es ist auch die Perversion des Geldes. Wenn ich sehe, was mit Omar Marmoush, der trotzdem ja eigentlich gut performt hat in der letzten Zeit, nicht so krass, Also nicht so krass, wie man es vielleicht erwartet, aber trotzdem gut performt hat. Und jetzt auch wieder aussortiert wird bei Man City. Ja, da denke ich mir, okay, alles klar, was kannst du überhaupt noch erreichen? Wie gesagt, es ist ein toughes Spiel. Je höher es pro Verein geht, desto mehr wirst du auch entschädigt dafür, dass du vielleicht nicht spielst, dass du nur ganz kurze Chancen bekommst. Aber wir wissen, es kann nicht überall funktionieren. Und bei Y und der Eintracht hat es nicht funktioniert. Was die Gründe waren, das werden beide besser wissen als wir. Ich freue mich nur, wenn es woanders funktioniert, weil dann ist es ja auch wieder für die Eintracht gut.
Ja, da hast du natürlich recht. Ja, mal sehen, was sich Transferfenster technisch jetzt noch tut. Du hast es gerade eben gesagt, das Transferfenster geht noch bis zum, was war es, 2. Februar, 1. Februar, 2. Februar.
Es geht bis 2. Februar. Es geht tatsächlich bis Montag, Redline Day, 2. Februar.
Genau. Also wir haben bis dahin noch ein bisschen Zeit, uns darüber zu unterhalten. Und es werden ja auch noch einiges an Spielen bis dahin stattfinden. Also mal gucken, was sich dann da noch so tut.
Auf jeden Fall. Werden wir sehen.
Genau. Was sich auf jeden Fall tut, wir haben es jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen, ist das bevorstehende erste Pflichtspiel der Eintracht im Jahre 2026, was am Freitagabend stattfindet, wenn wir im heimischen Stadion auf den BVB treffen, die im Gegensatz zu uns in einem Trainingslager aktuell sind.
Ja, ja. Die machen es auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist natürlich aber auch so ein typisches Ding von Niko Kovac, der ganz gerne auch in Trainingslagern ist und dementsprechend da nochmal unter anderen Bedingungen das eine oder andere einstudiert. Die BVB tatsächlich auch nicht schlecht unterwegs, muss man ja sagen. Die BVB, ich habe da Respekt davor. Ich hätte das vor der Saison nicht erwartet, dass sie auf Platz 2 im Winter sind. Das haben sie souverän gemacht, ohne Pomp and Circumstances, ohne tatsächlich großartigen Hurra-Fußball, das ist Kovac-Fußball zum weiten Teilen.
Ja.
Das sind nicht die ganz großen, hohen Siege, das ist aber eine gewisse Konstanz, die sich durchzieht. Da ist auch mal ein Unentschieden gegen Freiburg dabei, da sind aber relativ wenig Niederlagen dabei. Und typisches Beispiel für mich war das 2-0 der Dortmunder gegen Hoffenheim, wo du einfach siehst, das ist ein abgeklärter Fußball, das ist kein Hallo-Fußball, das ist kein High-Life, aber das ist etwas, was erfolgreich ist. Was natürlich den einen oder anderen Dortmunder nicht gerade zufriedenstellt, weil er halt diesen Hurra-Fußball gewohnt war. Aber wenn du am Ende es schaffst, 2-1 in Leverkusen zu gewinnen gegen den ehemaligen Meister, dann machst du trotzdem viel richtig. Das macht Niko Kovac gerade. Es werden auch unbequeme, Entscheidungen werden auch gefällt. Die Pascal Groß-Sache, erinnere dich beispielsweise, da war die Eintracht ja auch dran und wir hätten uns ja sehr, sehr gewünscht, dass Pascal Groß den Weg an den Main geht. Das hat überhaupt nicht geklappt. Pascal Groß hat eigentlich gefühlt gar keine Einsatzzeit gehabt in Dortmund und ist jetzt wieder zurück nach Brighton gewechselt. Mal gucken, wie er das wie er ja seinen Fußballabend jetzt sieht. Er wäre bei uns ein Key-Spieler gewesen. Das ist ja genau das, was wir ja im Sommer auch gesagt haben. Wir brauchen halt diesen defensiven Mittelfeldspieler. In Dortmund hat es nicht funktioniert. Es läuft ein bisschen anders bei Dortmund, aber zeigt auch, dass der Kovac-Fußball, zumindest Stand jetzt, durchaus funktioniert.
Ja. Also wir können uns, glaube ich, auf jeden Fall auf ein hart umkämpftes Spiel da am Freitag einstellen. Du hast richtig gesagt, Dortmund spielt jetzt keinen Hurra-Fußball, sondern so klassischen Einsatz, Wille und Arbeitsfußball. Dafür ist Kovac bekannt. Wird die spannende Frage sein, wie wir da in dieses erste Spiel irgendwie reinstarten. Also die werden uns auf jeden Fall da auf jedem Meter Rasen versuchen, irgendwie einen Meter und den Ball gleichzeitig irgendwie abzunehmen. Mhm. Und wir hatten es im Vorgespräch auch kurz über die Wetterbedingungen gesprochen. Also es wird kalt, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen leicht regnerisch oder leichter Schneeregen. Also auch eher so etwas, was jetzt eher so dem geneigten Fußballarbeiter vielleicht eher liegt, als dem, der vielleicht eher so den schönen Fußball spielen will.
Es ist halt spannend, weil du hast natürlich jetzt zwei Mannschaften, die unterschiedlicher gerade nicht sein könnten.
Ja.
Du hast einen sehr strukturierten, defensiv klaren Fußball auch, 12 Gegentore nur bekommen. Der BVB gerade dahin geht wirklich richtig gut. Auch eine Abwehr, die ehrlich gesagt super toll funktioniert. Ne? Also ich meine, es gibt diese Spieler, die da spielen. Auch in Süle war mal schlechter drauf. Auch ein Schlotterbeck war mal schlechter drauf. Das funktioniert gerade sehr, sehr gut. Auch in einer Konsistenz flüssig sind sie ja nicht, in einer Konstanz, die herausragend gut ist für die Dortmunder. Gleichzeitig ist es kein Hurra-Fußball. Und dann hast du eine Eintracht, ja, die macht halt 30 Gegentore, aber schießt auch 30 Tore. Ne? Also ist dann wirklich, wir haben vier Tore mehr als Dortmund geschossen. draußen. Bei Dortmund gibt es auch nicht so den ganz klaren, wie soll ich sagen, ja, über den Spieler, den alles läuft. Natürlich hat Gyrassi, glaube ich, die meisten Tore gemacht, aber es ist nicht so, dass man sagt, nur der, weil auch ein Julian Brandt gerade gefährlich ist. Also es wird eine spannende Kiste, weil ich echt glaube, dass die Eintracht da einen richtigen Brocken jetzt vor sich hat. Und vielleicht ist es so, dass wir mit einer neuen Bissigkeit gut aus der Pause kommen. Ich glaube, da kann jemand wie Ebnu Talib gleich jemand sein, der ein bisschen das Stadion anzündet. Aber du bist halt komplett Vollgas. Und du musst eigentlich schon sehen, dass du dieses Spiel zumindest nicht verlierst. Du musst gleich sehen, du musst gleich on point sein. Und da muss jede Entscheidung auch greifen. Und eine Entscheidung, über die ich mit dir reden will, ist auch die Entscheidung, was machst du gegen Dortmund im Tor? Weil die Situation, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist natürlich, du hattest Zetterer jetzt die ganze Zeit im Tor. Du hast beide jetzt gesehen. Ein Zetterer ist ein grundsolider Torhüter, der auch jetzt keine krassen Fehler gemacht hat. Der, und da, jetzt kommt aber mein Plädoyer gegen ihn, auch überhaupt nichts Unhaltbares gehalten hat. Ich glaube, seine beste Partie war für mich gegen Neapel, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, da hat er uns Punkte gehalten. Da war er wirklich unfassbar wichtig. In allen anderen Spielen habe ich nicht das Gefühl gehabt, als hätte er hier Unhaltbare rausgeholt. Er war zwischenzeitlich ist ein ganz schöner Motzki, der seine Verteidiger auch ganz schön anpumpt, gleichzeitig das aber nicht mit einer Souveränität in meinen Augen abfedern kann, weil er beim Herauslaufen ungewöhnliche Schwächen hat.
Ja.
Er ist besser als bei Abstößen, als es zuletzt ein Kevin Trapp war. Also da, die gehen nicht die ganze Zeit gegen den Gegner. Das war ja das große Ding von Kevin Trapp, dass jeder Ball, den er irgendwie weggeschossen hat, direkt zum Gegner geflogen ist. Das ist ein bisschen besser bei ihm. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass wir nach Sichtung beider Spieler immer noch darauf setzen sollten, dass bei zwei fitten Spielern derjenige mit weniger Perspektive spielt. Das ist so mein Ding. Jetzt bin ich aber gespannt auf deinen Tag.
Ja, ich meine, die Argumente, die du angeführt hast, sind jetzt nicht wirklich von der Hand zu weisen. Zetterer ist für mich auch ein solider Torwart, aber halt auch nicht mehr. Also er ist jetzt nicht derjenige, der im Zweifelsfall das, wie hast du es genannt, das Anpumpen der Abwehrspieler vor ihm, was ja zum gewissen Grad das gehört zur Aufgabe dazu, die Abwehr vor ihm dann halt auch zu ordnen. Aber die Art und Weise, wie er das macht, rechtfertigt er nicht mit dieser herausragenden Leistung auf der Linie. Dafür sind da immer wieder irgendwie ein paar Dinger drin. Also wenn ich das rein sportlich betrachten würde und beide miteinander vergleiche, dann würde ich zu dem gleichen Punkt kommen wie du, zu sagen, naja, dann lass lieber den Torhüter spielen, wo wir mehr Perspektive sehen, wo wir mehr Entwicklung auch irgendwie sehen. Aber diese Entscheidung wird ja nicht nur rein sportlich getroffen, sondern du musst ja dann auch wieder, du machst ja wieder dieses Fass auf. Du wirfst dann den jungen Torhüter, der ja trotzdem irgendwie im Hinterkopf bei ganz vielen Fans und vielleicht auch, und das weiß ich halt nicht, bei dem ein oder anderen Pressevertreter irgendwie noch so im Hinterkopf so dieses Fragezeichen da dran hat, dann wirfst du den ausgerechnet in einem Spiel gegen Dortmund rein, wo du dich jetzt auch nicht irgendwie wundern müsstest, wenn du am Ende des Tages von Dortmund zwei Tore eingeschenkt bekommst und verlierst. Also ist ja jetzt nichts, was absolut unwahrscheinlich ist. Ne? Wir werden über unseren Tipp gleich noch sprechen, aber kann auch gut passieren. Und dann hast du diesen jungen Torhüter, da wird er dahingestellt und dann fangen diese Diskussionen wieder an. Dann werden wieder, auch wenn sie nicht geführt werden, und das war ja meine Theorie beim letzten Mal, dann werden wieder Torwartdiskussionen von Presse- und Medienvertretern herbeigeredet. Und dann hast du das gleiche Spiel nochmal und du kannst diese Nummer nicht nochmal machen, weil dann hast du komplett den Scherbenhaufen da liegen.
Verstehe ich. Allerdings ist es nicht nur eine Frage der Kommunikation, weil du hast ja mehr Begründungen auf deiner Seite, wenn du sagst, der Santos ist ein Spieler, auf denen bauen wir. Das ist unsere Langfristoption. Wir haben aber im Sommer zu schnell die heiße Kartoffel fallen lassen. Und da haben wir einen Fehler gemacht. Und diesen Fehler machen wir jetzt nicht nochmal. Wir setzen fest auf ihn. Das ist auch intern so kommuniziert. Und dann könnt ihr euch strecken und recken. Wir glauben an den Spieler. Und wir geben ihm jetzt die Zeit auf Biegen und Brechen. Das kannst du so kommunizieren.
Ja, kannst
und dann
du.
Ist der, dann ist der Ofen halt auch aus. Und ich glaube, so müsstest die Eintracht doch kommunizieren, weil wenn du das jetzt nicht machst, dann musst du überlegen, ob du ihn im Sommer verkaufst. Oder? Weil das ist die einzige Option.
Gebe ich dir recht, du kannst es so kommunizieren und du müsstest es so kommunizieren. Und dann denken wir jetzt mal zurück an die Kommunikation der Eintracht in der Hinrunde. Wie oft sind die Vertreter der Eintracht, und das sind für mich primär dann der Trainer und der Sportchef, also Krösche, mit dieser klaren Kommunikation denn aufgetreten? Da war doch immer irgendwie so von wegen hier noch ein Weichmacher und da noch ein Weichmacher. Da hat doch keiner auf den Tisch gehauen und gesagt von wegen, nee, das ist jetzt unsere Entscheidung und da brauchen wir nicht drüber rumzudiskutieren. Das ist jetzt so, wie es ist, fertig, aus. Und da kommt ja auch noch hinzu, und das hast du ja gerade eben richtigerweise gesagt, man müsste auch eingestehen, dass man in der vorherigen Entscheidung einen Fehler gemacht hat.
Das
passiert doch nicht.
Ja, weiß ich nicht. Ich
fände es großartig, wenn sie es machen, aber ich sehe es nicht.
Ich verstehe, dass sie es vielleicht nicht sehen, aber es wäre etwas, was, dass du es nicht siehst, dass sie es nicht machen. Verstehe ich, aber ich glaube trotzdem, es würde überhaupt gar keinen Nachteil darstellen. Ich glaube, es wäre eine gute, offene und ehrliche Kommunikation, wenn wir sagen, wir haben da eine Fehleinschätzung getroffen, gemeinschaftlich, und wir wollen die jetzt nochmal revidieren, weil wir an den Spieler glauben. Er ist das Aushängeschild im Tor und da wird auch nichts mehr passieren. Also ihr könnt euch jetzt auch nach schlechten Spielen fragen, was passiert da? Es wird nichts passieren. Diese Frage wird auch nicht mehr beantwortet. Wir bauen auf den Spieler, weil das ist ein Weg. Es ist bei allen Torhütern ein Weg. Es ist auch bei gut Atobolu ist es auch ein Weg. Und der ist jetzt schon viel Weg gegangen, aber es wird noch dauern. Und auch ein Oli Kahn hat in dieser Zeit, in dem Alter, in dem er in dem Santos jetzt ist, nicht so souverän und gut gespielt. Auch ein Lehmann hat auch immer wieder seine Phasen gehabt, übrigens auch bis ins hohe Alter. Ne? Es ist halt auch so ein bisschen das Ding, dass der mediale Druck von einigen Zeitungen auch damals schon sehr hoch war. Aber natürlich muss man auch sagen, ein Oli Kahn, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, in welchem Alter der zum Bayern gewechselt ist. Aber Anfang seiner Karriere hat er bei Karlsruhe gehabt. Das ist ein regional guter Verein gewesen, der aber überregional keine krasse Bedeutung hatte. Und natürlich ist es so, dass an Santos jetzt international schon alle Augen auf sich gerichtet hat, weil er halt international spielt bei einem Verein, der halt auch ein bisschen was auf sich hält mittlerweile. Und das ist ein Druck. Aber ich glaube, wenn du es gesellschaftlich in dieser Mannschaft und auch in diesem Verein hinbekommen willst, dann musst du halt diesen Weg jetzt gehen. Dementsprechend, ich würde es machen. Mein Go hätte er.
Ja, also ich fänd's gut, wenn sie das so tun würden. Weil es würde auch auf der einen Seite zeigen, dass man in der Lage ist, Fehler einzugestehen, und auf der anderen Seite, fände ich, wäre das auch ein ganz, ganz großer Vertrauensbeweis, auch in Richtung der Spieler, dass man hinter solchen Geschichten dann irgendwie auch dann stehen würde. Also ja. Das definitiv, das wäre ganz großartig, nur ich glaube einfach nicht, dass das passiert.
Ja, klar. Ist auch okay. Müssen wir abwarten. Wir haben jetzt, es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen, zwei unterschiedliche Art und Weisen der Betrachtung. Und jetzt müssen wir halt einfach mal abwarten, wie es läuft.
Also was ich mir vorstellen kann, ne, dass man diesen Wechsel zurück, also wenn man ihn diese Saison noch macht, dann glaube ich, macht man ihn entweder so ein bisschen mit so einem schleichenden Übergang, dass man sagt, dass Santos jetzt diese beiden Champions League Spiele irgendwie bekommt und in der Hoffnung, dass er da gute Leistung hat und dass man ihn danach dann in der Liga wieder irgendwie einsetzt, oder dieser Wechsel wird erst zur neuen Saison stattfinden und dann ist die Wahrscheinlichkeit allerdings auch, finde ich, groß, dass der Spieler dann bis dahin dann irgendwann sagt, wisst ihr was, dann suche ich mir einen anderen Verein.
Ja. Genau, müssen wir abwarten. Kann genauso laufen. Es gibt nur diese Optionen halt, ne? Weil wenn er wirklich diese Zeit nicht bekommt, dann muss er im Sommer halt gehen. Ja, und das ist halt, ne, es ist halt, es ist schwierig. Ich meine, guck mal, wir haben auch über immer mal über D'Andra May gesprochen, erinnere dich, ne? Auch das ist ein Spieler gewesen, der natürlich dieses Potenzial hatte. Er spielt ja jetzt auch immer öfter, also hat jetzt öfter gespielt. Ist auch, ich meine, der hat jetzt endlich in Heidenheim seinen Weg gefunden, hat aber auch 34 Gegentore kassiert. Auch das ist noch etwas, ne? Und der ist jetzt auch schon 24. Der wird trotzdem seinen Weg gehen. Ich glaube, dass der BVB perspektivisch auch sagt, hey, wir holen uns den dann auch wieder zurück. Ist ja auch noch ausgeliehen. Aber da gehst du jetzt schon den Weg und hattest halt das Glück, dass du ihn jetzt an anderen Bundesligisten ausgeliehen hast, ne? Wir haben halt jetzt die Situation, wir können natürlich Santos auch noch ausleihen. Aber dann machst du dir jetzt wieder die Baustelle im Tor. Und müsstest nochmal einen neuen holen. Das wird auch nicht passieren. Also, es ist schwierig, wir gucken mal.
Ja, du machst diese Baustelle auf und du machst aber auch diese Diskussion wieder auf. Weil genauso, wenn du den Spieler jetzt einsetzt, werden diese Diskussionen herbeigeredet und wenn du jetzt ausleihst, dann werden sie auch kommen und werden sagen von wegen, ach, seht ihr, haben wir doch recht, der Spieler ist gar nicht so gut, wie wir alle gedacht haben, weil sie haben ihn jetzt verliehen. Also irgendwas werden die dann sowieso schreiben, weil sie immer der Meinung sind, sie müssen was schreiben.
Ja, das stimmt.
Ja. Also es ist einfach eine sehr schlechte Ausgangslage bei dieser Torwartfrage, in die Eintracht sich da gebracht hat. Das Beste wäre, wie du es gesagt hast, man trifft eine Entscheidung, man steht zu dieser Entscheidung, man sagt von vornherein, das ist so, weil wir dran glauben, weil wir in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, fertig, aus. Das wäre das einzig wirklich 100% faire und richtige, wie man aus dieser Nummer irgendwie rauskommt. Allein mein Glaube, er ist nicht da.
Ja.
Schauen wir mal. Aber Freitag, Dortmund. Es wird ein toughes Spiel, es wird ein schwieriges Spiel und es wird auch eine spannende Frage bei der Aufstellung sein wahrscheinlich. Skiri noch nicht wieder da, der bekommt jetzt erstmal eine Woche Pause, den sehen wir vielleicht nächste Woche gegen Stuttgart oder dann halt eben beim Spiel drauf. Chaibi spielt, glaube ich, erst morgen Abend, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Afrika-Cup. Und selbst wenn er da ausscheidet, wird er wahrscheinlich da auch keine Option sein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein bisschen rotieren müssen oder ein bisschen wieder Löcher stopfen müssen auf dieser Doppel-6. Und die spannende Frage ist, sehen wir den neuen Stürmer denn vorne schon? Was meinst du, Marvin?
Du meinst nicht Ebnu Talib oder meinst du Ebnu Talib? Meinst du nicht, ne?
Ebnu Talib würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja, der ist ja noch nichts bestätigt.
Ja, Ebnu Talib, glaube ich, wird direkt von Anfang an spielen. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass Ebnu Talib direkt einfach einen Kaltstart bekommt. Und es ist auch nicht schlimm.
Kalt ist es ja nicht. Also es ist schon kalt am Freitag wahrscheinlich, aber ne, der hat ja jetzt zumindest noch so ein bisschen zweite Liga gespielt. Also so komplett nicht.
Das ist ja genau der Vorteil. Nee, ich meinte nur Kaltstart, dass er direkt reingeworfen wird in den Bundesligatopf. Und ja, weil zuletzt hattest du jemanden wie Ansgar Knauf da, ne? Und im Endeffekt wirst du jetzt vielleicht den Wechsel machen, dass du Ansgar Knauf dann auf die linke Position wieder packst. Und Bahoya lässt du eher draußen. Mal gucken, ob Bahoya überhaupt bei der Frankfurter Eintracht bleibt. Das müssen wir abwarten. Jetzt im Winter. Und wenn das so ist, dann ist das für mich die Position, dass Ebnu Talib direkt vorne Gas gibt. Und natürlich hast du gesagt, wir müssen gucken, wie es mit den anderen Spielern gibt, ist natürlich noch beim Afrika-Cup weilen und weilten, wie die dann ersetzt werden können. Aber ich glaube ernsthaft, dass er direkt von der zweiten Liga in die erste Liga reingeht. Und ehrlich gesagt, nimmst du dann den Hype auch ein bisschen mit. Du musst genau das fahren. Du musst genau diesen so ein bisschen dieses Kribbeln, dieses Besondere, was du jetzt dadurch entfachen kannst, was natürlich die Eintracht auch komplett reitet. Das ist eine Marketingmaschine. Und das ist auch gut so. Das ist gar nicht negativ. Aber es ist natürlich eine brutale Marketingmaschine. Du wusstest, dass das jetzt der Local Hero ist, den du dir eingekauft hast. Wahrscheinlich ist es Local Hero sogar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern vielleicht kannst du dir in der Local Hero-Wertung jetzt da sowieso auch UEFA Cup-mäßig irgendwie noch was reinholen, dass du jetzt sagst, okay, du bist jetzt da total sicher. Und wie gesagt, es ist jetzt aber zusätzlich so, dass du das auch jetzt, ne, du hast gutes Marketing gemacht, du hast Social Media mäßig gut verkauft, das ist ein sympathischer Typ, der kann sympathisch sprechen und du hast jetzt so ein bisschen den Hype und den wirst du auch nicht versiegen lassen am Freitag, weil du hast auch keine Option. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, den bringe ich jetzt nicht, dann muss ich wohl einen anderen lieber bringen, weil ich habe so viele Leute in deiner Hand. Ist ja nicht der Fall.
Naja gut, du könntest halt trotzdem sagen, der BVB wird uns vielleicht auch Räume anbieten. Wir haben einen Knauf, der dann im Laufduell gegen einen Schlotterbeck und gegen einen
aber das macht er auf der Seite. Ist ja nicht schlimm. Also ja. Auf der Seite, du hast ja Knauf auf der Seite. Ich würde nur Bahoya rausnehmen. Also ich meine, wenn wir uns angucken, ne, also Torhüterposition haben wir schon geklärt, sind wir uneinig. So, ja. dann würde ich wahrscheinlich sagen, gehen mit Koch. Wahrscheinlich
wird sich da nicht großartig ändern. Du wirst den Christensen und Brown auf den Außen und du hast dann Theat und Koch in der Mitte.
Die gehe ich auch von aus. So, und dann musst du gucken. Du wirst definitiv es anders machen im defensiven Mittelfeld. Vielleicht ist Larsson der Defensivere. Und wenn es geht sogar, würde ich sagen, ist Larsson der Defensivere. Und ich würde sogar echt Can Uzun ein bisschen zurückgezogen da reinsetzen und statt Moderhut. Ich würde eine offensive Variante bevorzugen. So, und dann ist deine Aufstellung ja dann schon perfekt, weil dann hast du links hast du Knauf, rechts hast du Doan und du hast da oben Ebnu Talib.
Ja, und auf der 10 dann Götze oder was? Das heißt, dass du quasi mit Uzun und Götze da spielst.
Dann haben wir ein zu viel. Zack. Ja, doch, so könnten wir es machen. Ja, genau. Mhm.
Also nicht Dahoud neben Larsson, sondern du würdest entweder Götze.
Ich würde Götze wahrscheinlich ein bisschen in die Defensive, das ist dann so eine Achterposition und in die Zehnerposition dann variabel gestaltet, aber dann auch mit Can Uzun geht.
Mit Uzun, wenn er wieder voll fit ist, wovon ich jetzt erstmal ausgehe.
Ja, genau. Ich meine, das wäre so ein bisschen mein Ding. Und dann hast du ein bisschen Absicherung, du hast Offensivqualitäten. Offensivstabilität auch schon gezeigt und es ist gleichzeitig so, dass du irgendwie auch erkennst, da muss noch ein bisschen was getan werden, aber du gibst eben jetzt auch die Räume. Es ist ja auch so, dass wenn ich mir angucke, wer alles dabei war, es waren eigentlich alle dabei heute beim Training. Wer nicht dabei war, logischerweise Johnny Burkhardt, Timmy Chandler war nicht dabei, Baum war auch nicht dabei, Batschewei sind natürlich alle verletzt und Bahoya ist krank, das heißt, es ist noch nicht mal schlimm, wenn wir sagen, dass der dann nicht spielt, weil er wahrscheinlich gar nicht so richtig fit wird, dann ist das halt so mein Ding. Ja. Es ist tough, ich verstehe völlig, aber ich würde, wie gesagt, einen Teufel tun und den jetzt nicht einsetzen, das wäre komplett verschenkt.
Ja, also ich glaube, du, wie du schon richtig sagst, du hast keine wirkliche Alternative, was den klassischen Stürmer da angeht, deine beiden Stürmer, die du noch im Kader hast, sind verletzt. Also, muss ich aufpassen, dass ich in Gang kam, da jetzt nicht irgendwie Unrecht tue, aber ne, du hast deine eigentlichen Stürmer sind entweder verliehen, verletzt. In den Gang kam, tust du jetzt keinen Gefallen, wenn du ihn da jetzt reinwirfst. Klar steht in Younes Ebnu Talib da jetzt auf jeden Fall ganz ordentlich im Rampenlicht, aber ich glaube, das ist auch so ein Charakter, der kann das ganz gut ab. Der wird da sehr motiviert sein und selbst wenn wir am Ende des Tages nicht gewinnen, und über den Tipp können wir gleich noch sprechen, selbst wenn er einfach nur ein Tor machen würde, würde das schon so dermaßen diese Stimmung in diesem Stadion nach oben treiben, dass du dir das eigentlich fast nicht erlauben kannst, das nicht mitzunehmen.
Ja, sehe ich genauso. Also für mich wäre es ein absoluter No-Brainer. Let's do it. Und Freitag brauchst du auch ein bisschen was, um die Gemüter zu erhitzen und auch auf Temperatur zu bringen, weil es wird kalt, es wird unangenehm, es wird scheiß Wetter, vielleicht 3 bis 5 Grad, irgendwie hat es geschneeregnet. Can you do it on a rainy day?
ja. Also ich sag mal, um in dieses neue Jahr reinzustarten, wäre mit, selbst wenn es nur eine minimale Punkteausbeute gegen den BVB und dann noch ein Tor von deinem neuen wie hast du es vorhin genannt, Local Hero Figur, am besten noch irgendwie vorbereitet von einem Uzun oder von einem Götze, dann ist da aber halt auch gleich dermaßen die Hütte am Brennen im übertragenen Sinne, also nicht im richtigen Sinne, sondern im übertragenen Sinne, muss man ja immer dazu sagen heutzutage. Also das wäre schon einfach ein grandioses Ding.
Ich glaube auch. Also, seien wir mal optimistisch. Ich habe Bock auf jeden Fall. Am Ende kann es auch sein, dass es ein bisschen das ist, was wir gebraucht haben. Es kann genau sein, dass das ist, was wir gebraucht haben, dass das dass uns das auch wieder Bock haben lässt. Und das ist ja das Wichtige. Wir haben alle wieder Bock, ins Stadion zu gehen. Wir haben auch alle Bock, auch wenn die Pause gar nicht groß war, wirklich zu sehen, was können diese Spiele erreichen, weil das ist ja grundsätzlich ein gutes Team. Ja, es ist die zweitschwächste Abwehr der Liga. Völlig. Es ist etwas, wo wir sagen müssen, Leute, das kann auf Dauer nicht weitergehen. Trotzdem zeigt ja relativ deutlich, dass wir das Vertrauen oder dass auch die ganze Führung das Vertrauen hat in die Defensivabteilung, dass die das wieder hinbekommen. Das glaube ich auch. Ja. Und wenn wir da wieder den Laden reinbekommen und wenn wir es gleichzeitig hinbekommen, dass wir Offensivakzente setzen, dann wird das gut. Und ich glaube, darauf müssen wir setzen. Deswegen, du hast jetzt schon so ein bisschen nach meinem Tipp gefragt. Yes. Ich sage, es wird 2-2. Und das wäre geil. 2-2 wäre mit einem Punkt gegen Dortmund in die neue Runde starten, beziehungsweise ins neue Jahr, würde ich nicht nein sagen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin auch bei einem Unentschieden. Ich glaube aber, ich würde höher pokern und würde sagen, das riecht so ein bisschen nach so einem 3-3. Ne? Viel Tor vorne, viel Tor hinten. Was ich aber auch irgendwie hätte ich da total Bock drauf. So ein hart umkämpftes, hochenergetisches 3-3 bei so einem ekligen Nieselregen an einem Freitagabend.
Ja, okay, verstehe ich. Ich bin da grundsätzlich von dem Gefühl komplett bei dir. Die Dortmund-Spiele waren in der Vergangenheit immer Spiele, die, zumindest natürlich auch. Es waren auch schon Spiele mit vielen Toren. Also das erinnere dich. Da waren einige, auch unter der Klopp-Zeit, einige krasse Spiele dabei, von denen du mit den Ohren geschlackert hast, gesagt, okay, boy, hier geht's aber schon richtig rund. Also das ist schon nicht so ohne. Die Frage ist halt, wird's wieder genauso? Aber ich guck mal, wir machen mal direkt Vergleich die letzten Spiele. Da waren nämlich schon einige wahnsinnige Dinge. Gut, ja, natürlich, DFB-Pokal hat mich ja dieses Jahr echt geärgert. Okay, was willst du machen? Aber da sind wir ja DFB-Pokal ausgeschieden, Elfmeterschießen. Das war noch eine der miesen Kisten. Ja, aber also ich würde definitiv sagen, dass die Eintracht, genau, guck mal hier. Also 2-0 ging es Anfang des Jahres aus. Dann 0-2. Also es sind immer viele Tore gefallen. Genau, ich habe an das 3-3 gedacht.
23.
Dann hier beispielsweise 22 haben wir 2-3 verloren. Also es fallen immer viele Tore, auch wenn die Dortmunder bei uns zu Gast sind. 2-2, das war glaube ich noch das Kloppo 2-2 ja. In 2019. Also es fallen immer viele Tore. Ich glaube, wir sind mit unserem Tipp 2-2 oder 3-3 gar nicht schlecht. Habe ich Bock drauf und das wäre gleich ein guter Start ins neue Jahr. Natürlich wieder viele Gegentore bekommen, aber gegen Dortmund kannst du auch mal gegen
Ja, also ich glaube, da darfst du jetzt auch keinem am Ende des Tages einen Vorwurf machen, wenn du gegen den aktuell Zweiten der Bundesliga, die, wie du es vorhin richtig gesagt hast, da jetzt auch diese Entwicklung nach oben mitgemacht haben. Wenn du da irgendwie 2 oder 3 Tore kassierst, da kannst du jetzt keinem irgendwie einen Vorwurf draus machen. Ja. Was mich jetzt am meisten dann noch interessiert, ist dann tatsächlich die Frage nach, wie wird denn diese Torwartfrage beantwortet? Wie richtig waren oder falsch waren wir da an dieser Stelle unterwegs? Da würde mich auch gerne mal interessieren, was ist denn eure Meinung dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sowieso schon in den Kommentaren unterwegs seid, um die Frage nach den Stürmern und ob wir uns generell irgendwie so auf die zweite Wochenhälfte verlegen sollen, beantwortet, dann könnt ihr auch nochmal reinschreiben, was so euer Statement zu dieser Torwartfrage ist.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt. Beantworte das mal und dann gucken wir, wie es läuft, ne?
Genau. Und dann gucken wir auf jeden Fall in der nächsten Woche, wie es läuft, wo wir aber ja auch schon wieder terminlich ein bisschen jonglieren müssen. Also da werden wir auf jeden Fall irgendwie wieder in der zweiten Wochenhälfte landen, weil da ist ja am Dienstagabend dann auch schon das Spiel gegen Stuttgart.
Es geht Schlag auf Schlag, aber wir lassen euch nicht im Stich und gucken auf die nächsten Situationen. Mal gucken, was in Stuttgart noch passiert. Da ist ja auch noch ein bisschen Alarm. Ich habe irgendwie gelesen, dass Silas vielleicht wegwechselt. Da müssen wir mal gucken, was da noch passiert. Interesse ist auf jeden Fall von vielen Vereinen, auch an den Stuttgarter Spielern. Mal gucken, mit welcher Aufstellung die dann unterwegs sein werden. Aber auch da brauchen wir uns nicht Angst und Bange werden. Wir begleiten euch.
So sieht's aus. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal eine wunderschöne Restwoche, auch wenn sie gerade eben erst angefangen hat. Aber vielleicht, wenn ihr das hört, ist sie schon halb rum und ihr seid auch schon wieder ein Stückchen näher am Wochenende. Das würden wir euch zumindest wünschen. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wenn ihr am Freitagabend im Stadion seid, zieht euch auf jeden Fall warm an und freut euch auf dieses hoffentlich festive Spiel gegen den BVB. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.